Dass die Städte jetzt irgendwie das alleinige finanzielle Risiko tragen, macht zumindest stutzig, wenn man eben bedenkt, wie klamm teilweise auch Stadtkassen sind, also dass da jeder Cent umgedreht wird.
Salon 5. Workout für die Ohren.
Moin Moin Teamfreunde, ich bin Salon 5 Reporter Kevin und rede heute über die EM in Deutschland. Klingt ja erstmal alles nach Friede, Freude, Eierkuchen, aber diese Unterhaltung ist natürlich mit vielen Kosten verbunden. So zumindest die neue Korrektivrecherche. Ein Autor davon ist Journalist Tim Wurster und er ist jetzt bei mir im Interview. Hi Tim.
Hi Kevin.
Aber sag mal Tim, was kam denn eigentlich bei eurer Recherche raus?
Bei unserer Recherche kam raus, dass die 10 Host Cities, also das sind die 10 Städte, die in Deutschland dann die Spiele von der EM ausrichten, deutlich mehr für diese Spiele zahlen müssen, als bisher bekannt war und vor allem auch als bisher geplant und kommuniziert war. Und dann haben wir noch herausgefunden, dass es nicht zuletzt auch an den Verträgen mit der UEFA liegt, die die Städte abgeschlossen haben, die teilweise sogar als Knebelverträge bezeichnet werden.
Und du hast ja jetzt gerade gesprochen, dass die Städte Verträge unterschrieben haben und dass sie halt bezahlen für die EM. Aber warum müssen eigentlich die Städte überhaupt so viel zahlen für die EM?
Die Städte müssen bezahlen, weil sie quasi die Spiele ausrichten und alles, was dann an Kosten anfällt für die konkrete Ausrichtung vor Ort, da sagt die UEFA, ja, das bezahlt ihr, da haben wir nichts damit zu tun. Und dass es sich jetzt so gesteigert hat, die Kosten, da gibt es verschiedene Faktoren. Da kann ich mal mit zwei anfangen, die die Städte vermutlich auch selbst anführen würden. Zum ersten liegt es daran, dass die Städte im Bewerbungsprozess, also 2017 war das schon, sich zu zahlreichen Maßnahmen gegenüber der UEFA verpflichtet haben. Damals war aber noch gar nicht so wirklich klar, was genau dann die Verpflichtungen sein werden. Das hat sich dann im Laufe der Zeit konkretisiert und wurde dann detailliert vereinbart. Das heißt, dadurch sind die Kosten ein Stück weit gestiegen, weil eben erst später überhaupt klar war, was die Städte konkret machen müssen. Und, wie ich schon eben gesagt habe, diese Bewerbungsphase war schon 2017. Da gibt es quasi dann die ersten Kostenschätzungen und seitdem hat sich einfach einiges verändert in der Welt. Also da, ich kann jetzt mal nur ein paar Sachen nennen. Einmal die Corona-Pandemie, dann einfach Preissteigerung durch Energiekrise und Inflation und auch die allgemein gesteigerten Sicherheitskosten aufgrund der veränderten Weltlage aktuell. Aber dass die EM so teuer wird für die Host Cities, liegt eben auch, wie ich schon erwähnt habe, ein bisschen am Geschäftsmodell von der UEFA. Die sagen dann nämlich so in etwa, ja, ihr dürft diese Spiele ausrichten, aber dafür müsst ihr alles ganz genauso machen, wie wir das wollen und vor allem müsst ihr es auch bezahlen. Also ein konkretes Beispiel sind hier die Fanzones. Das sind dann in jeder Host City die Bereiche, wo dann die Spiele ausgestrahlt werden. Und das müssen die Städte organisieren und auch eigentlich fast komplett selbst bezahlen. Und das kann richtig teuer werden. In Berlin kostet das alleine 24 Millionen Euro, in Frankfurt 14 Millionen Euro, in Köln und Hamburg knapp 5 Millionen Euro. Und die Städte tragen auch das komplette finanzielle Risiko. Also alle zusätzlichen Kosten, die während oder nach dem Turnier entstehen können in der Stadt, da sagt die UEFA dann, ja, da sind wir raus, das macht ihr jetzt. Und daher kommt eben so diese Bezeichnung Knebelverträge.
Also das heißt, die Städte bezahlen am meisten für die EM. Aber bezahlt auch eigentlich die UEFA irgendwie was daran?
Ja, also die UEFA bezahlt schon auch was. Also die Städte bezahlen nicht am meisten. Die UEFA hat schon auch Kosten, die bei ihnen anfallen. Also die rechnen mit einem Umsatz von 2,4 Milliarden Euro bei der EM. Und sie rechnen aber auch mit eigenen Kosten von ungefähr 650 Millionen Euro. Also das ist auch viel Geld. Das entsteht aber vor allem, so steht es in den Budgetberichten von der UEFA, durch direkte Kosten für die Turnierorganisation. Aber alles, was vor Ort passiert, für die konkrete Umsetzung vor Ort, das bleibt bei Deutschland als Ausrichterland, also dem Bund und den Ländern und eben den Host-Cities hängen. Und bei den Städten reden wir da so ungefähr von knapp 300 Millionen Euro, die die Städte Stand jetzt zahlen müssen. Das sind eben mindestens 66 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Und die Kosten für Bund und Länder, die kann man gar nicht so genau beziffern. Das wird aber auch auf jeden Fall ein hoher dreistelliger Millionenbetrag sein. Also da geht es dann vor allem um infrastrukturelle Maßnahmen und Sicherheitskosten. So. Und ob du persönlich während der EM auf deine Kosten kommst oder allgemein die Menschen in Deutschland, das liegt dann so ein bisschen bei jedem selbst, würde ich sagen.
Du hast ja eben von Verträgen gesprochen, richtig? Und Vielleicht würde ich einmal kurz nachfragen, was steht denn alles in diesen Verträgen drin?
In den Verträgen, also das sind verschiedene Dokumente, das sind einmal sogenannte Garantie- und Verpflichtungserklärungen und dann eben auch Verträge zwischen UEFA und DFB. Und dann gibt es noch für jeden Bereich Side Letter, heißt das, also sind quasi so Zusatzvereinbarungen, wo dann konkreter für jeden Bereich vereinbart wird, was die Städte zu leisten haben. Und vor allem steht da eben drin, dass die Städte einfach das finanzielle Risiko tragen müssen, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Also alles, was irgendwie Unvorhergesehenes passiert und so weiter, das zahlen die Städte. Oder auch die Sicherheitskosten zahlen die Städte. Die Städte müssen diese Fanzones organisieren, was teuer ist. Die müssen Personal für die Organisation vor Ort organisieren. Das sind dann meistens Volunteers, also Freiwillige, die dann vor Ort helfen. Die kosten aber trotzdem natürlich auch Geld, weil man die irgendwie verpflegen muss und so weiter. Dann müssen die da teilweise im Stadionumfeld Sachen sanieren für die EM, all sowas. Oder auch einfach die Bewerbungskosten. Die Städte müssen in der Stadt Werbung machen für die EM. All diese Sachen, die vor Ort passieren, das liegt bei den Städten.
Okay, das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel und natürlich auch sehr, sehr viel Risiko. Gibt es denn auch Städte, die einfach gesagt haben, nee, dieses Risiko mache ich nicht, dieses Risiko gehe ich nicht ein und haben sich dann auch am Ende den Verträgen nicht unterworfen? Gibt es solche Städte?
Das gibt's auf jeden Fall. Also es gibt ein ganz konkretes Beispiel und zwar sind es die Bremer. Die Bremer haben damals im Bewerbungsprozess sinngemäß gesagt, diese ganzen anfallenden Sicherheitskosten, die wollen wir nicht vollständig alleine tragen und hat das dann auch rückgemeldet oder quasi in die Verträge reingeschrieben. Das passt auch ganz gut, weil Bremen streitet auch schon seit Jahren mit der deutschen Fußballliga über Kosten, die bei Hochrisikospielen anfallen. Das wollen die auch nicht alleine zahlen. Und laut dem Spiegel wurde Bremen dann auch deshalb wohl nicht als Host City ausgewählt, auch wenn jetzt UEFA und der Deutsche Fußballbund das natürlich nicht so kommuniziert haben. Und dann gibt's auch noch andere Städte, die dann während des Bewerbungsverfahrens abgesprungen sind, wegen den konkreten Anforderungen der UEFA. Also das war damals so, dass 2017 hat der DFB, also der Deutsche Fußballbund, erstmal so eine Art nationales Bewerbungsverfahren durchgeführt. Da konnten Städte Interesse bekunden und sagen, hey, falls der DFB von der UEFA den Zuschlag für die Ausrichtung von der EM bekommt, dann wären wir gerne so eine Host City. Und da konnten sie sich erstmal unverbindlich bewerben, einfach so Interesse bekunden. Damals war aber noch gar nicht klar, was die UEFA fordern wird. Und als das dann irgendwann klar wurde, sind einige Städte wieder abgesprungen, weil sie gesagt haben, das ist uns einfach ein zu großes Risiko. Also Kaiserslautern zum Beispiel hat damals gesagt, das ist für uns ein zu großes finanzielles Risiko, das lässt sich einfach nicht abschätzen. Und Freiburg oder aus Freiburg hieß es damals, dass diese Anforderung der UEFA derzeit keine verantwortungsvolle Bewerbung der Stadt zulassen. Also es gibt schon Städte, die da gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit. Aber es gibt auch Städte, die da ganz offen mit umgehen und kommunizieren, ja, das ist ein Risiko, aber uns ist es das wert, da auch Geld in die Hand zu nehmen. Dortmund zum Beispiel, die sagen ganz offen, ja, es ist eine Art Knebelvertrag und wir tragen das finanzielle Risiko und wir müssen da viel Geld ausgeben. Aber wir als Fußballstadt in Dortmund wollen das trotzdem machen und glauben auch, dass sich das lohnt.
Ja, so auf jeden Fall verständlich zu sagen, nee, diese Risiken gehe ich nicht ein, diese Verträge werde ich nicht unterschreiben. Aber welche Stadt zahlt denn momentan am meisten?
Das ist Berlin. Berlin zahlt jetzt inzwischen, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp 80 Millionen. Das ist dann doch mit Abstand am meisten und da haben sich die Kosten auch verdoppelt. Also da hatte man am Anfang mit 40 Millionen knapp gerechnet und die Stadt hat uns dann auch auf die Anfrage, warum sich das denn so jetzt gesteigert hat, gesagt, sie konnten damals halt eben nicht einschätzen, dass erstmal eine Pandemie kommt, dann Kriege und Energiepreiskrisen und so weiter. Das sind auch alles legitime Argumente irgendwo, aber dass es sich dann so krass verteuert, ist trotzdem hinterfragbar.
Ja, wenn man ja jetzt diese Verträge unterzeichnet hat und merkt, oh, ist jetzt doch teurer, als man dachte, kann man nicht einfach dann quasi sagen, nee, ich trete doch lieber zurück?
Nee, das geht dann nicht mehr. Also sobald man sich da einmal verpflichtet hat, dann bist du da drin. Zumindest verstehe ich das so, das bin ich jetzt aber auch kein Experte für. Aber ich denke schon, dass es so ist, dass sobald man sich da einmal verpflichtet hat, dann ist das eine verbindliche Bewerbung, die man nicht mehr zurückziehen kann.
Krass, krass. Aber lass uns mal über den Gewinn sprechen. Zahlt sich eigentlich die EM für die Akteure aus?
Ja, das ist eine spannende Frage. Für die UEFA auf jeden Fall. Die rechnet nämlich mit einem Rekordgewinn von über 1,7 Milliarden Euro. Das ist eine unvorstellbare Summe dafür, dass es nur in Anführungszeichen so ein Sportevent ist. Für die Städte ist es schwierig zu sagen. Also es ist nicht so einfach zu beantworten, ob sich die EM für die Host Cities finanziell lohnt. Das ist natürlich genau die Argumentation von den Städten, aber es lässt sich einfach schwer beziffern. Und wir haben da auch mit Sportökonomen gesprochen während der Recherche und da war die Rückmeldung, dass die überwältigende Mehrheit von Sportökonomen sagt, nein, sowas lohnt sich für die Städte nicht. Es gibt einfach keinen nachweisbaren ökonomischen Mehrwert von solchen Sportgroßevents. Also die Berechnungen, die es da gibt, die sind oft sehr schwammig, die vernachlässigen systematisch bestimmte Effekte oder beziehen andere fälschlicherweise mit ein. Also da wird beispielsweise mit total unrealistischen Tagessätzen gerechnet. Da werden Verdrängungseffekte von der lokalen Bevölkerung nicht mit eingepreist. Da wird nicht berücksichtigt, dass die Hotels in großen deutschen Städten im Sommer ohnehin meistens voll ausgelastet sind. Oder dass eben die lokale Bevölkerung, die vielleicht während der EM tatsächlich mal irgendwie mehr Geld ausgibt, dass die das dann ja später wieder einsparen muss, weil der normale Bürger hat halt einfach ein bestimmtes Budget im Monat und wenn er dafür in der zweiten Woche sehr viel ausgibt, dann spart er es in der dritten Woche wieder ein. Also als Fazit, es gibt einfach Stand jetzt keine nachweisbaren Effekte von solchen Veranstaltungen auf Beschäftigung, Einkommen, Steuermehreinnahmen oder Übernachtungszahlen. Da geht aber letztlich auch jede Stadt ein bisschen anders damit um. Manche stellen irgendwie eigene interne Berechnungen auf, wo sie dann so die Einnahmen schätzen oder verweisen auf Schätzungen von anderen vergangenen Sportevents. Es gibt aber auch Städte, zum Beispiel Stuttgart und Köln, die haben gar keine Einnahmenschätzung aufgestellt. Da wird dann halt einfach gesagt, ja, wir finden es als Stadt toll, deswegen machen wir das jetzt mal. Und in Fällen, wo es auch nicht mal eine Kostenschätzung anscheinend gab, wie in Stuttgart, ist es dann natürlich trotzdem, oder ist das natürlich besonders kurios. Es kann aber, also das haben uns die Experten auch gesagt, es kann für die Städte trotzdem gerechtfertigt sein, für so eine EM irgendwie zweistellige Millionen Beiträge in die Hand zu nehmen. Also das muss man fairerweise auch sagen. Weil ein wichtiger Grund ist, dass meistens die lokale Bevölkerung vor Ort voll hinter solchen Events steht. Also wenn du da Umfragen in der Stadt machst, da sagt eigentlich immer die Mehrheit, ja, wir finden das gut. Und deswegen bringt so eine EM schon auch irgendwie einen gewissen Erlebnisnutzen. Und die Städte bekommen auch ein Stück weit internationale Aufmerksamkeit. Also das kann schon sein, aber wie gesagt, wenn man jetzt nur die Berechnung anguckt, dann sind die meisten sehr schwammig und es gibt keinen nachgewiesenen finanziellen Mehrwert auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann, wenn man sich anguckt, wie viel Gewinn die UEFA macht, ist das natürlich ein bisschen, ja, fragwürdig.
Na, hast du jetzt, meine nächste Frage ist jetzt schon so ein bisschen angespielt. Hat die EM eigentlich langfristige wirtschaftliche Schäden für Host-Cities oder für den ganzen Bund vielleicht sogar?
Ja, also ich denke, dass volkswirtschaftlicher Schaden dann doch zu hoch gegriffen wäre. Also ich bin auch einfach kein Volkswirt, muss ich vielleicht noch dazu sagen. Und es kann für die Host-Cities, wie gesagt, schon auch gerechtfertigt sein, diese Beträge in die Hand zu nehmen. Aber klar, dass die Städte jetzt irgendwie das alleinige finanzielle Risiko tragen, macht zumindest stutzig, wenn man eben bedenkt, wie klamm teilweise auch Stadtkassen sind, also dass da jeder Cent umgedreht wird. Oder auch, dass die UEFA während des Bewerbungsprozesses von der damaligen Bundesregierung ein Steuergeschenk versprochen bekommen hat. Also weil auch das gehört nämlich zum Geschäft. Die UEFA fordert ja nicht nur von den Host Cities, sondern auch von den Ausrichtungsländern umfassende Zusagen. Und wenn die Länder das halt nicht machen, dann geht die UEFA einfach woanders hin. Also damals hat Deutschland bei der Bewerbung mit der Türkei konkurriert um die EM. Und die Türkei hat damals eben auch mit Steuerversprechen gelockt und dann hat es Deutschland halt auch gemacht. Und die UEFA fordert das sogar. Und wenn man da jetzt irgendwie bedenkt, dass oder wie hitzig einfach in den letzten Monaten, jetzt auch in den nächsten Wochen, auch auf Bundesebene Haushaltsdebatten geführt werden, wieder um jeden Cent gestritten wird, dann ja, darf man, denke ich, zumindest hinterfragen, dass dieses Geschäftsmodell so ausgelegt ist, dass eigentlich nur die UEFA Gewinn macht. Und hinterfragen geht eben nur, wenn man kritisch darüber berichtet. Darum haben wir es ja gemacht.
Ich würde jetzt nochmal sehr gerne auf die Arbeit, die ihr betrieben habt, eingehen. Und da würde mich sehr interessieren, wie habt ihr eigentlich für diese Recherche gearbeitet? Mit wem habt ihr gearbeitet? Wie habt ihr recherchiert?
Also wir haben ja für diese Recherche mit Frag den Staat kooperiert und Eiko Kempen von Frag den Staat hat quasi angefangen, über deren Portal einfach mal Anfragen an die Host-Cities zu stellen nach dem Informationsfreiheitsgesetz und eben die Vertragsunterlagen mit der UEFA und dem DFB anzufragen. Und das Gute für uns war, dass Hamburg zu dem Zeitpunkt, auch eine von den 10 Host Cities, einen Großteil der vertraglichen Unterlagen schon über deren eigenes Transparenzportal veröffentlicht hatte. Das ist übrigens ein sehr gutes Portal, nur ein kleiner Hinweis am Rande, falls jemand in der Region arbeitet. Und diese Unterlagen aus Hamburg waren dann quasi so ein bisschen unser Vergleichspunkt, weil wir wollten dann aus den anderen Host Cities auch alle Unterlagen haben, um abzugleichen, ob die Unterlagen identisch sind oder um zu verstehen, ob uns irgendwie wichtige Dokumente fehlen. Und gleichzeitig konnten wir dann eben, wenn teilweise aus den Host Cities die Rückmeldung kam, ich glaube in einem Fall war das so in Dortmund, da hieß es, ja, ihr könnt diese Unterlagen schon angucken, aber nur vor Ort, weil da geht es um Geschäftsgeheimnisse und so weiter. Und dann konnten wir immer auf Hamburg verweisen und sagen, ja, aber die haben es ja schon selbst hochgeladen. Wieso soll das dann so ein Geheimnis sein? Und so haben wir dann auch relativ schnell die vollständigen Unterlagen aus Hamburg und Dortmund gehabt und von anderen Cities, Host Cities, teilweise noch die Rückmeldung, dass die Unterlagen größtenteils gleich sind. Das heißt, dann hatten wir eine Basis und konnten erstmal einfach diese ganzen Unterlagen durchschauen. Also es war auch der anstrengendste Teil von der Recherche. Dann muss man halt diese ganzen Verträge lesen und überlegen, was steht da eigentlich drin, zu was verpflichten die sich da und was könnte problematisch sein oder was könnten große Kostenpunkte sein. Und da haben wir das dann einfach alles studiert, gewälzt sozusagen, uns Notizen gemacht und auf dieser Grundlage haben wir dann Auskunftsanfragen an die Host Cities gestellt, also dann einfach ganz normale Anfragen nach dem Presserecht, wo wir einfach gefragt haben, sag mal, wie viel zahlt ihr dafür eigentlich und was sind die größten Kostenpunkte und wie positionieren sie sich zu manchen kritischen Passagen in den Verträgen? Das war so die erste Schleife. Und in der zweiten Schleife haben wir dann nochmal Anfragen gestellt, wieder an die Städte und haben halt gefragt, wir wissen jetzt, was ihr jetzt zahlt, aber was habt ihr denn damals geplant? Weil unsere Überlegung war, es muss ja in der Bewerbungsphase irgendeine Kostenkalkulation von der Stadt gegeben haben, damit man auf der Grundlage entscheiden konnte im Stadtrat, will man sich da bewerben oder nicht. So, und dann haben wir gewartet, bis die Antworten auf diese zwei Anfragen da waren. Dann haben wir noch, oder ich glaube Eiko von Frag den Staat hat noch die UEFA damit konfrontiert mit unseren Ergebnissen. Dann haben wir noch mit Sportökonomen gesprochen und dann haben wir es zusammengeschrieben.
Das klingt jetzt natürlich erstmal nach ziemlich viel Arbeit, ne? Und wie lange habt ihr denn für das Ganze gebraucht? Wie lange habt ihr für diese Recherche gebraucht?
Das ging dann schon gute 4 Wochen. Das Problem ist halt, wenn man irgendwie an Behörden Anfragen stellt, dann muss man halt oft einfach lange warten auf eine Antwort. Und wir haben auch eine sehr umfangreiche Anfrage gestellt. Dann muss man der Fairness halber schon auch ein paar Tage Antwortzeit einräumen. Das funktioniert sonst nicht. Und ja, dann wartet man auf die Antworten, dann wertet man die aus und dann fragt man eben gegebenenfalls nach oder hakt nach, wenn gar keine Antwort kommt, kommt auch vor. Und so gehen dann schnell irgendwie 4 Wochen rum.
Wie hast du dich denn generell bei dieser Recherche gefühlt? Warst du erstaunt? Warst du einfach nur sprachlos?
Sprachlos? Ja, ich war manchmal erstaunt, dass manchmal Behörden einfach gar nicht antworten. Da bin ich dann doch immer wieder überrascht, dass das funktioniert oder dass die sich das trauen quasi. Aber ja. Das ist dann frustrierend, aber ansonsten, ja, wirklich erstaunt war ich jetzt nicht, nee. Ich war vielleicht, wenn du so fragst, ich war schon erstaunt, dass es wirklich schwierig war, irgendwie Zahlen zu finden, Vergleichszahlen, also einfach wir wollten immer so einen einheitlichen Vergleichszeitraum, eine Referenzpunkt, Referenzzahl aus dem Jahr 2017, was war die erste Kostenkalkulation, um damit dann die jetzigen Kosten zu vergleichen. Und das war gar nicht leicht, an diese Zahlen zu kommen. Und wir sind auch in vielen Fällen einfach nicht an so frühe Zahlen gekommen. Und da war ich dann schon erstaunt, dass es entweder diese Kostenkalkulation gar nicht zu gegeben haben scheint oder dass wir eben diese Informationen nicht bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Das hat mich schon erstaunt.
Okay, Tim, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten.
Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt auf die Folge.
Für die Zuschauer, falls ihr mehr hören möchtet, könnt ihr gerne in die anderen Podcasts reinschauen. Oder falls ihr vielleicht ein paar Reels oder ein paar Beiträge von uns sehen wollt, auf Instagram und auf TikTok heißen wir Salon5_. Ansonsten danken wir für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen.
Salon 5. Deine Jugendredaktion.